Bootcamp 2017. Schön, dass du dir diesen Podcast heruntergeladen hast. Michael Stahl redet über schmerzende Verletzungen, tiefe Sehnsüchte, wahre Vergebung und aktive Liebe, die alles verändert.
So, hi. Servus. Wisst ihr, was Servus überhaupt bedeutet? Wer weiß es? Nein. Servus heißt Sklave, oder? Ich diene dir, oder? Oder? Also ihr seid nicht meine Sklaven. Ja. Ich darf heute über Thema Stärke sprechen, was wirklich stark macht, auch über Ängste sprechen. Und das bedeutet, ich gewähre stets einen Einblick in mein Herz. Das heißt, wir werden vielleicht zusammen weinen heute, oder vielleicht auch zusammen lachen. Und was ich mir auf jeden Fall wünsche, ist, dass Menschen in ihrem Herzen berührt werden. Ja. Heute sind ungefähr 500 Leute hier. Ich habe mir vorgestellt, wenn diese 500 Leute, wenn sie nach Hause kommen, mindestens 2 Leuten Liebe aussprechen, dann hören 1000 Menschen, dass sie geliebt sind. Wenn von den 1000 wieder ein paar hundert es weitergeben, ist unfassbar, was dann passiert. Ich habe eine Menge in meinem Leben durch, also im Prinzip unfassbar viel. Und ich habe vor ein paar Tagen in der Bibel gelesen, 2 Worte, die mich unfassbar bewegt haben. Habe ich auch noch nie, vorgestern habe ich das zum ersten Mal in einem Vortrag gesagt. Jeder von euch hat wahrscheinlich einen Menschen, der ihm schon mal wehgetan hat, richtig? Und jetzt denkt mal 5 Sekunden, was ihr für diesen Menschen für Namen habt. Nicht aussprechen. Nur mal denken, was ihr über den Menschen denkt, der euch wehgetan hat, was er euch angetan hat. Was denkt ihr über den? Wisst ihr, wie Jesus mit Judas umging, als er im Garten Gethsemane reinkam und ihn verraten hat? Wisst ihr, was er ihm gesagt hat? Er hat 2 Worte gesagt. Mein Freund. Mein Freund. Das ist für mich unfassbar. Was ich heute möchte ist, ihr habt gerade eben meine Tochter gesehen und die läuft jetzt irgendwo draußen spazieren. Meine kleine Tochter hatte vor fast 7 Jahren einen grauenhaften Autounfall. Dass das Mädel überhaupt laufen kann, atmen kann, stehen kann, sprechen kann, ist unfassbar, ist ein Wunder. Und das hat ein junger Mann verursacht mit 25 Jahren, der seinen Wert in keinster Weise kannte, in keinster Weise. Er hat 5-mal den Führerschein weg gehabt und der fuhr statt 70 Stundenkilometer 145. Meine Frau hatte über 50 Knochenbrüche, kämpfte 2 Wochen um ihr Leben und musste sich 1 Jahr lang ins Leben zurückkämpfen. In den ersten Tagen, wo ich nicht wusste, ob meine Frau überlebt, da habe ich mir gedacht, eines Tages, wenn sie gesund wird, dann gehe ich hin und haue ihm eine auf die Nase. Aber so eine, dass er so schnell nicht vergisst. Aber mitten in diesem Prozess, wo meine Frau um ihr Leben kämpfte, spürte ich, ich bin immer vorsichtig, wenn Menschen sagen, Gott hat mir gesagt, das ist manchmal auch gefährlich, ja. Aber ich spürte in meinem Herzen, ich glaube, er möchte. Er möchte, dass ich zu diesem Unfallverursacher gehe. Er war kaum verletzt. Bei diesem Unfall ist eine wunderbare Freundin von uns gestorben, Mutter von 5 Kindern, die war auf der Stelle tot. Und so ging ich zu dem Unfallverursacher. Ich habe an seiner Haustür geklingelt und er macht mir die Tür auf. Und er erkannte mich, er erkannte mich und dann hat er gesagt, er stand so da und sagt, Herr Stahl, Sie können tun und lassen, was Sie mit mir wollen. Mir ist alles egal. Dann habe ich gesagt, das ist gut. Ich bin gekommen, um für dich zu beten und um dir heute zu vergeben. Dann steht er fassungslos an der Haustür, bittet mich herein und wir sitzen dann miteinander am Tisch. Und er fragt mich, sagt er, warum können Sie mir vergeben? Dann habe ich gesagt, ich möchte es dir sagen. Ich kann nachts nicht mehr schlafen, habe ich gesagt. Ich bin voller Angst und voller Sorge. Ich habe immer Angst, wenn das Telefon klingelt. Und wenn ich jetzt anfange, dich zu hassen, dann werde ich die letzte Kraft verlieren. Ich vergebe dir nicht, damit du frei bist, sondern damit ich frei bin. Und so habe ich ab diesem Zeitpunkt keine Wut mehr gehabt. Wirklich, absolut. Ich habe diesem jungen Mann angeboten, sogar wenn er Probleme hat in seinem Leben, er ist an meinem Tisch willkommen. Ich vergeben bedeutet nicht, es war toll, was du gemacht hast, alles wieder gut. Nein, nein. Vergeben bedeutet, ich vergebe es. Und das habe ich oft in meinem Leben kennenlernen dürfen. Und was mir heute wichtig ist, ich hoffe, dass ein paar Mädchen in ihrem Herzen berührt werden, damit sie ihre innere Schönheit entdecken. Ich wiederhole immer wieder in meinen Vorträgen, spreche von meiner Tante Elfriede. Tante Elfriede ist kurz vor ihrem 85. Lebensjahr. Tante Elfriede hat schwer Demenz, die vergisst alles. Manchmal, wenn ich gehe einmal in der Woche mit ihr aus, ja, wir sind ein tolles Paar, wir beide, ja, und dann gehen wir zusammen beten, und dann gehen wir in die Stadt, trinken einen Kaffee, und wenn ich sie eine Stunde später anrufe und sage, Elfriede, schön war es heute, dann sagt sie, du warst auch schon lange nicht mehr hier, ja. Ich war vorhin bei dir, aber sie hat das blitzschnell vergessen. Aber Tante Elfriede ist der Oberhammer. Tante Elfriede geht so unfassbar wertvoll mit Menschen um. Sie mobbt nicht, sie schweigt nicht, sie hat nur Liebe. Sie raucht nicht, sie sauft nicht. Und wisst ihr, was bei Tante Elfriede der Hammer ist? Sie riecht immer gut. Immer. 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 Und meistens mache ich das so, ich nehme sie in den Arm, wir sitzen dann gemeinsam irgendwo im Café oder bei ihr auf dem Sofa, und die ist ein Meter kleiner, glaube ich, ja. Dann schnüffle ich immer in ihr Haar. Und sie riecht, das ist der Hammer. Manchmal denke ich mir, es sollte ein Parfüm geben. Tante Elfriede, ja. Ich wünsche mir immer, dass die Frauen so eine innere Schönheit haben wie Tante Elfriede. Wisst ihr, was die meisten Mädchen und Frauen machen, wenn ich hier in Firmen reinkomme oder in Schulklassen? Sie haben beschlossen, dass man mit einem anderen Mädel, mit einer anderen Frau schweigt. Guck mal, ihr seid hier auf dem christlichen Camp, ihr betet Gott an. Das ist wunderbar. Was denkt ihr, wie wunderbar dieser Gottesdienst ist, wenn ihr wieder miteinander redet? Das ist Gottesdienst. Das ist ein unfassbarer Gottesdienst. Wenn ihr jemand habt in eurer Klasse, mit dem ihr schon lange nichts mehr gesprochen habt oder im Freundeskreis und ihr fangt wieder an zu reden, das ist Gottesdienst. Und ich war vor 2 Tagen in Erfurt und da habe ich mit ein paar Jungs zu tun gehabt, die wirklich gefährlich waren. Ich habe sie auf die Seite genommen und habe gesagt, es macht mich so müde, dass ihr verletzt und andere auslacht und quält. Und wir brauchen wieder richtige Jungs, richtige Männer. Keine Waschlappen, die andere quälen. Es ist so langweilig, echt. Wir brauchen wieder richtige Jungs, die dem Schwachen beistehen, die den Unterdrückten einfach zur Hilfe kommen. Und da fällt mir gerade eben ein, ich habe mal vor einiger Zeit eine 700-800 große Veranstaltung, war das 700-800 Jugendliche, und da war ich eingeladen und ich kam abends dahin und die meisten Jugendlichen hatten ihre Bibel dabei und war toll. Und da kam ich da rein, ich habe die Leute begrüßt, so auf dem Flur, fast keiner hat Hallo zu mir gesagt, kein Spaß. Ich sage, Nabend. Dann fiel mir irgendetwas runter, es hat mir keiner aufgeglaubt und ich hatte die Hände voll und irgendeiner haut mir die Tür vor der Nase zu und es hat mir keiner aufgehalten. Für mich bedeutet Evangelium, ich mache dir die Tür auf. Wenn dir was runterfällt, ich heb's dir auf. Ich bin derjenige, der dich grüßt. Mit zu viel Gott und Jesus Gerede in der Welt treibst du manchmal die Menschen weg. Aber wenn wir füreinander da sind, in Arm nehmen können, wieder miteinander reden, die Tür aufhalten, dann werden die Menschen neugierig. Denn Evangelium bedeutet für mich, ich bin für dich da. Und das wünsche ich mir. Und ich werde heute über Sehnsüchte sprechen, das ist immer mein Grundthema. Bis vor 10, 11 Jahren habe ich immer versucht, gescheiter zu sein wie die anderen. Das ging in die Hose, weil die anderen waren wirklich gescheiter wie ich. Ja. Und jetzt spreche ich nur noch auf der Sehnsuchtsebene. Menschen, die Drogen nehmen, haben Sehnsucht. Kinder und Jugendliche, die stundenlang vorm Computer sitzen, ihre Sehnsucht wird nicht gestillt. Also spreche ich heute über Sehnsüchte, wie so oft in meinem Leben. Und die Leute, die bei meinem Vortrag waren, mögen es mir verzeihen, ja, wenn es so ein kleiner Rundumschlag über sämtliche PC-Spiele kommt. Aber ich mache das wirklich in Liebe. Ja. Das könnt ihr mir glauben. So, bevor ich zu meiner Lebensgeschichte komme, wer von euch hat eine PlayStation zu Hause? Mal ganz ehrlich, PlayStation, wer hat eine PlayStation? Nur strecken, es wird jetzt ein schweres Thema. Gell? Ihr müsst jetzt öfters strecken. Es kann sein, dass er euch die Schulter auskugelt, ja. Ja, aber wir kriegen das wieder hin. Wer von euch hat Xbox, oder wie das heißt? Ja, nur strecken, kein Sympathiegeräusche, kein nix. Ich gehe auf die 50. Ich habe bis heute noch nicht eine Xbox gesehen. Keine Ahnung, wie das aussieht. Ja. Aber was ich weiß, ist die Dönerbox bei uns beim Türken. Die ist der Hammer. Ja. Und auch die Chicken Box bei McDonald's. Genial. Wer von euch hat eine Wii zu Hause? Nur Strecken. Ja. Arme runter. Ich muss euch ganz kurz die zwei, drei Erlebnisse erzählen. Weil das muss ich einfach, auch wenn einer meine Geschichte nicht kennt, er muss wissen, wie ich Wii habe kennengelernt. Ich war mal vor einiger Zeit bei einer Familie eingeladen, schon 6, 7 Jahre her. Und die hatten ein großes Wohn-Esszimmer und ich saß im Wohnzimmer beim Kaffee und die waren im Esszimmer. Da war so eine Trennwand dazwischen, aber man konnte durchsehen. Und auf einmal fingen die an, machten so. Ich habe sowas noch nie gesehen, ja. Dann habe ich so nach hinten geschaut und habe gesagt, was macht ihr? Wir spielen Tennis. Sag ich, im Esszimmer? Wir haben gestern im Garten bei uns Federball gespielt. Das war geil, genial, meine ich, ja. Und das zweite Spiel, was sie machten, habe ich auch noch nie gesehen. Die hatten so gemacht. Ich habe ja gedacht, die vielleicht graben sie ein Loch im Boden, ich weiß es nicht. Es war Bowling. Und das Highlight, was ich mal sah, ich besuche gerne Menschen, die kein Mensch gerne besucht. Wir waren die asozialsten im ganzen Ort. Ich komme aus einem Ort, der heißt Schlossberg. Schlossberg war vor 150 Jahren der ärmste Ort in Württemberg und dieser Ort ist verachtet, unfassbar verachtet. Und in diesem verachteten Ort war ich der Verachtetste. Weil mein Vater der stadtbekannte Trinker war und Schläger. Und deswegen habe ich Jesus so lieb, weil über Jesus steht, er war der Allerverachtetste. Wenn ihr mal im Leben verachtet worden seid, denkt dran, es gibt noch einen, der wurde mehr verachtet wie du. Der weiß, wie es dir geht. Und so gehe ich manchmal zu den Verachteten und ist 2 Jahre her, April vor 2 Jahren. Die Frau lässt mich rein, in der Wohnung hat es ausgesehen, unfassbar. Die Wohnzimmertür war ein Spalt offen und der Ehemann stand so im Wohnzimmer drin. Ich habe erst gedacht, 2 Dinge, entweder schweres Rückenleiden oder da muss aufs Klo, ja. Und während ich mich mit der Frau unterhalte, macht er einen Satz und fliegt an der Wohnzimmertür vorbei. Und dann frage ich seine Frau, was hat er denn? Und dann sagt sie, der macht Skispringen im Wohnzimmer. Skispringen im Wohnzimmer? Ich bin gestern im Garten herumgehüpft mit einem Federballset für 7,99 €. Ich habe 5 blaue 1-Euro Teddybälle zu Hause und wir spielen im Garten Fußball. Meine Kleine spielt mit, die Oma spielt mit, ja, meine Mama spielt mit, aber die ist draußen nicht so gut, deswegen geht sie immer ins Tor. Alle Leute, die nicht kicken können, die zu uns kommen, müssen immer ins Tor. Ja. Und wer von euch hat Computerspiele, wenn ich fragen darf? Was? Nur Strecken. Was habt ihr so? Was habt ihr so? Was von Graf? Okay, gut. Habt das alles schon irgendwo? Das mit dem Gras habe ich noch nie gehört. Wie heißt das? Gras? Ach, Cars. Also. Alle, pass auf. Ich muss euch da meine Erfahrungen mitteilen. Ja. Vor mittlerweile 2 Jahre her, bei uns im Ort, ein 13-Jähriger, den habe ich gefragt, was er in seiner Freizeit macht. Ja. Dann stand er völlig entschlossen vor mir und total ernsthaft und sagt, ich habe mir ein Haus gebaut. Sag ich, du? Sei mit 13? Ach, sagt er, war ich in so einem Spiel. Ach, sag ich, so. Ich habe keine Ahnung gehabt, was es ist. Ja. Und dann habe ich ihn gefragt, sage ich, du, und ja, und was ist jetzt mit dem Spiel? Sagt er, Freunde haben es mir nachgemacht, haben auch Häuser gebaut. Sag ich, bin beeindruckt. Sag ich, und jetzt? Dann sagt er, und jetzt haben wir schon Bäckerei. Und eine Landwirtschaft, sagt er hinterher. Sag ich, Hammer. Sag ich, und jetzt? Jetzt haben wir ein ganzes Dorf. Sag ich, du, kann ich dir auch mal 2 Sachen fragen? Sag ich, Kerle, hast du eigentlich noch nie die Sehnsucht gehabt, mal mit einem Mädel in eine Eisdiele zu gehen? Mal 2 Bubble Eis essen oder so? Und hast du noch nie die Sehnsucht gehabt, mal, sag ich, geht schon noch raus, ja, und baut Baumhäuser und wühlt im Dreck und spielt Fußball und tobt und rauft. Und sagt, da geht doch keiner mehr mit. Und das mit dem Mädel, hat er gesagt, da täte es schon einer geben. Aber ich traue mich nicht fragen, hat er gesagt. Dann sage ich, du kleiner Dummbatz, habe ich gesagt, Da baust du dir eine Siedlung im Internet. Und in deinem echten Dorf gibt es coole Mädels und du traust dich nicht mehr fragen. Unfassbar. Minecraft hieß das Spiel. Minecraft, deine Kraft, unsere Kraft. Ehrlich? Ich glaube, die werfen mich jetzt von der Bühne gleich. Ich kann nichts damit anfangen, aber ich kann mit euch was anfangen. Wisst ihr, ich habe bei mir, ich kenne mich mit Minecraft nicht so aus, aber ihr könnt meine Tochter fragen, hinten am Haus ist eine Teppichstange. Da mache ich jeden Tag Klimmzüge, jeden Tag. Ich habe in einem Jahr jetzt über 10 Kilo abgenommen, weil ich ein bisschen mobbelig war. Und wenn du jeden Tag Klimmzüge machst, da kriegst du Minecraft. Links wie rechts. Das ist ein Hammer, echt. Und dann habt ihr, glaube ich, noch Ballerspiele mir genannt. Da bin ich ein bisschen sensibel. Das möchte ich euch auch sagen, warum. Und zwar, ich arbeite mit Flüchtlingskindern und ich hatte vor ein paar Monaten hatte ich zwei Mädels mit 11 Jahren, die wurden aus Aleppo gerettet. Das, was ihr spielt, das haben die in echt gesehen. Mit denen musst du mal reden. Und dann guckst du dir dreimal hintereinander die Tagesschau an. Dann kann es sein, dass du zu meinem Betreuer gehst, zu meinem Mentor oder zu mir und sagst, ich möchte jetzt alles dafür tun, damit das Schießen aufhört. Kann passieren. Kann wirklich passieren. Ich möchte euch erzählen, in 15 Jahren Sicherheitsdienst habe ich nie einen Menschen geschlagen. Kein einziges Mal. Mir war bewusst, ne, ich habe sie erwürgt. Ne, Spaß, es war nur ein Spaß. Nein, es war nur ein Spaß, ja. Bitte rausschneiden, gell. Ich habe nie einen Menschen geschlagen, denn ich wusste stets, Menschen, die Gewalt ausüben, denen hat man auch wehgetan. Wer andere fertig macht, wer mit seinem eigenen Leben nicht fertig wird, macht andere fertig. Ja, ist logisch. So, und ich werde immer wieder von Jungs gefragt, hast du schon mal gekämpft und so. Aber ich sage euch mal ganz kurz, für wen ich alles gearbeitet habe. Früher war das für mich wichtig, aber nur für euch. Also ich war mit der deutschen Fußballnationalmannschaft unterwegs. Ich war als Personenschütze, nicht als Spieler, ja. Das war 1999, aber die war damals so schlecht, hätte ich auch mitspielen können. Vielleicht wäre es besser geworden. Dann war ich mit Falco unterwegs. 1996 war ich mit Falco unterwegs. Mit den Klitschkos war ich auch schon unterwegs. War immer ganz lustig, weil die sind ja einen Meter größer wie ich. Und da hast du immer gemerkt, die Leute denken, wer passt denn da auf wen auf? Ja. Und ich war 2006 beim Papstbesuch in Deutschland dabei. Dann habe ich Ali beschützt und Dieter Bohlen. Ja. Mit Dieter Bohlen war ich auch schon unterwegs. In 15 Jahren war ich ungefähr in 150 bis 200 Schlägereien verwickelt, aber niemals zugeschlagen. Wer von euch macht Kampfsport, wenn ich fragen darf? Wer von euch ist ein cooler Typ, ist gesund und ist kein Jammerlappen? Komm mal raus zu mir, komm mal raus. Ja, komm raus, es passiert nichts. Ein bisschen was, ja. Applaus für den jungen Mann. Wie heißt du? Cedric. Cedric. Also Cedric, hast du schon mal eine Schlägerei gehabt?
Ja.
Mehr als eine?
Ja.
Mehr als zwei?
Kann sein.
Okay, gut, du bist ehrlich. Also, ich möchte ganz kurz mit Cedric mal ein paar Übungen vormachen. Wer in Eidlingen bei den Schwestern dabei war, der weiß, was kommt. Ich möchte euch ganz kurz demonstrieren, es geht für mich um wahre Stärke heute. Ja. Und es gibt Leute, wisst ihr eigentlich, die meisten Leute, die, pass doch mal auf jetzt, die meisten Leute, die Schlägereien anfangen, die kommen, die können nicht klar sprechen. Habt ihr das gewusst? Ich hab noch nie einen Typen erlebt, der zuschlägt und der eine klare Aussprache hatte. Noch nie. Die reden immer, ich habe da mal zweimal nachfragen müssen, ja. Die kommen immer so. Und die kommen auch nie mit Fäusten nach oben, gar nicht. Die kommen immer so einladen. Und da habe ich, das ist wirklich kein Spaß. Es gibt Leute, die mit mir unterwegs waren, die können das bezeugen. Ich hatte wirklich Leute, die standen mit so vor mir. Aber die haben mich nicht in den Arm genommen, die standen dann einfach da. Ja. Und dann hatte ich mal einen, das war in einem Weinzelt in der Nähe von Nürnberg, der stand da, der, ich hau dir eine in die Fresse. Ja. Und da stand er wirklich da und sagte, komm her, komm her. Die reden ja komisch. Und da stand er mit erhobenen Fäusten da, 25 Jahre, weiß ich wie heute noch, und habe gesagt, du, ich habe gar keine Lust, ade. Und dann gibt es Menschen...
Bevor die Gewalt ausüben, habe ich die ganz schnell Arm genommen. Ja? So, Patrick, box mal mit mir. Sag mal so. Ja, mit
Patrick. Und nach einer halben, dreiviertel Minute ist der Widerstand gebrochen. Das habe ich aber nur bei denen gemacht, wo ich es mir erlauben konnte. Gell? Und da habe ich manchmal zu den Leuten schon gesagt, nächstes Mal, wenn ich dich in den Arm nehmen soll, sag es mir früher bitte. Ja? Und dann kennt ihr vielleicht den Spruch, bist du gesundheitlich alles okay? Wie alt bist du eigentlich? 17. Was willst du mal werden? 18, oder? Okay, gut. Also, na guck mal, dass es auch so wird. Aber guck mal, er freut sich. Und dann kennt ihr vielleicht noch den Spruch, der geht mir auf die Nerven. Also wenn die Leute aggressiv vor mir standen oder meine Schutzperson bedrohten, ich wollte sie nicht schlagen, weil sie sind ja schon verletzt. Jeder Mensch, der verletzt, der wurde verletzt. Und mit jeder Verletzung, die er weitergibt, bestraft er sich selber. Die Sünde oder die Schuld ist eigentlich, das ist die eigentliche Bestrafung. Wenn wir gemein zu anderen sind verletzen, wir bestrafen uns selber mit. So, und dann, kennt ihr den Spruch, der geht mir auf die Nerven, habe ich schon gefragt?
Ich bin dann den Leuten auf die Nerven gegangen, es ging aber ratzfatz, gell? Ja, einfach hier wie beim Zahnarzt, ja? Und wenn ich da drauf drücke, ja, wenn ich richtig drauf drücke, dann liegt er am Boden, gell?
So, und dann kennt ihr das vielleicht, zu meiner Zeit war es noch so, wir durften uns einen Schwitzkasten nehmen, wir durften noch raufen, wir durften sogar alleine in die Schule laufen. Ja, es war cool. Da wurde niemand abgeholt. Wir wurden nicht gefahren wegen den Gefahren, ja. Wir durften alleine hin und alleine wieder zurück, ja. Und damals hat man Mann gegen Mann gekämpft oder Hosenscheißer gegen Hosenscheißer. Aber es war immer einer gegen einen, ja. Heute kommen 3, 4 Stück. Ach, wie niedlich. Ich find's toll, wenn Menschen Gemeinschaft suchen, ja. Und ich habe das dann immer so gemacht.
Wenn dann einer da war und ein bisschen frech war und es ging Gefahr aus, ich mach das dann. Dann habe ich mir den geschnappt.
Sonst tut's doch weh. So, jetzt könnte ich mit Cedric Waldspaziergänge machen. Der kann mit der linken Hand nichts mehr machen, weil wenn er was macht, erzeuge ich den Schmerz ein bisschen höher. Wie geht's dir?
Ha? Gut.
So, wenn Cedric jetzt bei irgendjemand Schulden hat, also er wird's jetzt freiwillig bezahlen.
Ich glaube schon, ja.
So, und jetzt könnte ich mit ihm spazieren gehen, Waldspaziergänge, Schaufensterbummel. Und wenn ich ihn loslasse, guck mal, ich habe sogar eine Hand frei. Für die anderen, um Hallo zu sagen. So, und wenn ich ihn loslasse, hinterlasse ich einen glücklichen Menschen. Applaus für Cedric. Danke. Und so möchte ich euch an dieser Stelle eine Geschichte übers echte Kämpfen erzählen und dann meine Lebensgeschichte. Und zwar, übrigens, wisst ihr, was die Sehnsucht von Kindern und Jugendlichen, die eigentliche Sehnsucht? Sex. Du bist ehrlich. So eine Antwort habe ich in 25 Jahren noch nie bekommen. Applaus für den jungen Mann. Also das, was ich jetzt sage, das sage ich wirklich in jedem Vortrag. Ich habe tausende von Kindern, von Jugendlichen in verschiedenen Ländern, ob arm oder reich, immer und immer wieder dieselbe Frage gestellt. Die Jungs fragt dich, was würdest du am liebsten mit dem Papa, mit dem Opa oder mit deinem allerbesten Freund machen? Was ist tief in deinem Herzen drin? Wisst du, was alle Jungs mir antworteten? Niemals war die Antwort dabei, Computerspielen oder Skispringen im Wohnzimmer. Nie. Kein einziger. Keiner. Kein einziges Kind in Österreich, Schweiz, Deutschland, kein einziger Junge hat gesagt, vor dem Computer sitzen. Keiner. Wirklich. Es war nicht ein einziger dabei. Alle Antworten sind dieselben. Baumhäuser bauen, fischen, klettern, am Lagerfeuer sitzen, Fußball spielen und Drachen steigen lassen. Ich habe nie was anderes gehört. Noch kein einziges Mal. Das ist unsere Sehnsucht. In den Sprüchen steht drin, unerfüllte Sehnsucht macht die Menschen krank. Das ist eure Sehnsucht. Wenn ich mit Mädchen zusammen bin und ich frage die Mädchen, was würdest du am liebsten mit der Mama machen? Da kommt die Top-Antwort zum Shoppen gehen und die zweite Top-Antwort kochen und Kuchen backen. Ja? So, und jetzt, das ist die Sehnsucht. Sehnsucht muss gestillt werden. So, jetzt möchte ich euch eine Geschichte erzählen von Mario. Mario war Europameister im Kickboxen. Mario hat mich mal begleitet im Sicherheitsdienst vor 12 Jahren. Wir hatten in Heilbronn eine Veranstaltung und an diesem Tag waren 5000 Leute da und es kamen uns 3 Jugendliche entgegen mit der Hose an der Kniescheibe unten, Mütze verkehrt rum und sie konnten schon rauchen. Wer von euch kann schon rauchen, wenn ich fragen darf? Alle? Okay. Tut mir ein, ist eigentlich Rauchen auf dem Camp erlaubt? Ist es heimlich, oder? Nicht erlaubt? Okay. Wenn ihr irgendwann mal in meiner Nähe seid und ihr raucht, bitte holt mich dazu, weil das ist so lustig. Wenn du Jugendliche beim Rauchen zuschaust, mich haut's da weg vor Lachen, du. Wisst ihr warum? Weil ich habe noch nie einen Jugendlichen gesehen, der fröhlich raucht. Die gucken alle gefährlich. Immer. Immer. Ich habe noch nie einen gesehen, der mit seiner Mütze so rauchte. Ja, vielleicht kommt es auch drauf an, was man raucht, ja. Und die gucken immer gefährlich, die senken immer ein, ja. Die senken immer ein Augenlid. Ich könnte sie knuddeln, Nächte. Ei, wie Gott, sie wollen Männer sein. Verpiss mich, echt. So. An diesem Tag kamen 3 Jugendliche uns entgegen. Mario war damals 40, ich war 35. Sie kamen uns entgegen und sie rempelten uns an. Ach, anrempeln bedeutet, mein Leben ist nicht in Ordnung. Kannst du mir vielleicht irgendwie helfen? So ungefähr, ja. Alle Menschen, die zuschlagen, hatten mit Angst zu tun. Alle Menschen, die Gewalt ausüben, sind eigentlich sehr ängstliche Menschen. Das hat was mit Angst zu tun. Sie wurden verletzt. Jetzt schlagen sie zu, bevor der andere zuschlägt. Sie gucken gefährlich, damit der andere ja nicht erkennt, wie viel Angst in ihrem Herzen ist. Ist so. Ja, ist so, wirklich. Ich habe jetzt mit Hunderttausenden von Menschen gearbeitet. Ich bin wirklich bei Rechtsradikalen, ich bin mit Jugend, türkischen, albanischen, russischen Jugendgangs zusammen und die öffnen ihr Herz. Wenn ich mein Herz öffne, die machen es die meistens auch. Und die rempeln uns an und wir haben dann gesagt, alles gut, schönen Abend noch. Liefen wir weiter und die standen da. Ja, die liefen auch so komisch. Ich habe das schon ein paar Mal vorgemacht, die kriegt das nicht hin. Ja. Ja. 2 Stunden später kriegen wir einen Funkspruch. Schlägerei auf der Toilette. Ich finde, der Campleiter hat gesagt, fühl dich frei, sag das, was du sagen willst. Dann sage ich es auch. Ich finde Schlägereien total beschissen. Aber Schlägerei auf dem Scheißhaus. Das hat was. Ich finde, wir sollten Schlägereien legalisieren, aber dann nur im Scheißhaus. Ja? Ja. Und um 1:30 gibt es Mittagessen. Gell? Also bis dahin bin ich fertig. Und Mari und ich, wir rannten gemeinsam auf Toilette. An dieser Stelle möchte ich sagen, Jungs gehen selten gemeinsam auf Toilette. Ich habe ein kleines Beispiel, du hast 10 Pissoirs, der erste Mann geht rein, der geht immer nach hinten, immer. Wo geht der zweite hin? Ganz vorne, nicht daneben. Wo geht der dritte hin? Wir wollen unsere Ruhe haben, ja. Und jetzt habe ich gehört, ich war noch nie dabei, Mädchen reden sogar miteinander, während sie auf Toilette sitzen. Ehrlich? Ohne Witz? Ja, wie das? Ich sage euch Folgendes, also ich bin manchmal auch so, wir Männer, wenn wir auf dem Klo sitzen, wir trauen uns kaum zu atmen, hoffentlich hört's keiner, wenn wir pupsen, husten wir dabei. So, also an diesem Tag war alles anders, ich stürmte mit dem Europameister im Kickboxen auf Toilette. Es war unser Glückstag. Die 3 Jungs, die uns hauen wollten, die waren da drin und die hauten 3 andere, oder die 3 anderen, die. 6 junge Männer, die sich auf die Nase hauten und wir kamen da rein und dann geschah das Wunder. Ich finde es toll, wenn Menschen sich von jetzt auf nachher entscheiden, Frieden zu machen. Oh, das ist großartig. Die 6 Stück schauten uns an, aber das Wunder hielt nicht lange. Sie wollten uns gemeinsam hauen. Ja. Sie umzingelten uns, draußen hat es geregnet, wir hatten ziemlich viel Dreck an den Schuhen. Und der Anführer mit 16, 17 Jahren geht auf den Europameister im Kickboxen zu. Und der Mario ist so in Bewegung und kommt mit seinem Schuh am Schuh des Anführers hin. Also, als ich in der ersten Klasse war, hatte ich Respekt vor Zweitklässlern. Drittklässler, boah. Viertklässler durftest du nicht mal anschauen. Die waren wie Außerirdische. Ja. Und der 16-Jährige sagt zum 40-jährigen Europameister im Kickboxen, und ihr wisst ja, der lief ja so komisch, der wahrscheinlich auch ein schweres Rückenleiden, und zu diesem Rückenleiden kam hinzu, dass er nicht richtig sprechen konnte. Jedes dritte Kind, jedes dritte Jugendliche in Deutschland hat Sprachprobleme, habt ihr das gewusst? Ja, bei PlayStation, Xbox, meine Box, deine Box, meine Gruft, Dingens, da redet ja auch keiner mit dir. Ist ja logisch, dass man es sprechen verlernt. Und dann fing er an zu sprechen. Er sagte Folgendes.
Hey Alter, du hast meinen Schuh schmutzig gemacht. Putze es auf.
Übersetzt bedeutet es, verzeihen Sie mein gütigster und gnädigster Herr, aus einer Unachtsamkeit heraus haben Sie meinen Schuh verunreinigt. Hätten Sie die Güte und die Zeit, ihn zu reinigen? Jetzt war ich gespannt, wie der Europameister im Kickboxen reagiert. Ich habe mir gedacht, oh oh, weil es war eine Maschine. Ich habe mir gedacht, der nimmt jetzt einen und schlägt die anderen 5 damit tot. Und dann kommt das Unfassbare. Es ist keine erfundene Geschichte, es war alles so. Und jetzt habe ich gedacht, wie reagiert Mario? Ich habe die Leute kontrolliert, gehebelt, stehen gelassen, gelacht, was weiß ich was. Der Mario nimmt ein Taschentuch raus und geht in diesem versifften, schmutzigen, dreckigen Waschraum auf die Knie und fängt an, ihm den Schuh zu putzen. Während er den Schuh putzt, stehen die 6 Männer und ich auch so da. Dann steht der Mario auf, guckt den Anführer an und sagt in einer unfassbaren, gütigen und liebevollen Art, es haut dich weg, so viel Stärke. Verzeihung, einen schönen Abend noch. Und die 6? Ja, ade. So müssen Männer kämpfen. Wir brauchen wieder Männer, die so kämpfen. Keine Waschlappen, die andere über WhatsApp, Facebook und sonst irgendwo verletzen und auslachen. Wir brauchen wieder richtige Männer, so wie Jesus. Im 1. Petrusbrief steht drin, ehrt jeden Menschen. Meine Tochter und ich, wir hatten dieses Jahr ein unfassbares Erlebnis. Wir haben beschlossen, dass wir die Menschen, die für sie und für meine Frau vor 7 Jahren beteten, zu ehren. Und wir pickten uns die Frauen raus, die in Gebetsgruppen zusammenstanden und wir besorgten uns 300 Rosen. 200 Rosen wurden bei uns in der örtlichen Kirche am Muttertag am 14. Mai verteilt. Mit den anderen 40 Rosen sind wir durch die Straßen gelaufen und haben alte Menschen geehrt. Mit den übrigen 60 Rosen sind wir ins Altersheim. Und meine Tochter mit damals 7 Jahren, jetzt ist sie 8, und meine Nichte mit 5 gingen zu jeder einzelnen Dame mit dieser Rose. Es war unbeschreiblich. Der Himmel kam. Und ich frage mich, wer eigentlich mehr beschenkt wurde. Wir 3, die Rosen brachten, oder die Omas. Ich wünsche mir so sehr wieder Menschen, die einander viel mehr ehren. Und jetzt komme ich zu meiner Geschichte. Ich wurde nicht geehrt. Sätze wie du bist nichts, du kannst nichts, fast täglich. aufgewachsen in diesem Dorf, in dem wir die Verachtetsten waren. Mein Vater nahm mich mit zum Betteln. Und wenn ich heute mit meinem Vater spreche, der ist vor 7 Jahren gestorben, spreche ich von dem tollsten, von dem genialsten, von dem liebevollsten Papa, der er sein konnte. Er konnte nicht besser sein. Das ist mir erst vor 10 Jahren klar geworden. Man hat mich geschlagen, man hat mich getreten, man hat mich angeschrien. Die Einzelheiten sind kleine Kinder da, möchte ich euch gar nicht heute erzählen. Und ich habe bis zum 14. Lebensjahr im Schlafzimmer meiner Eltern geschlafen. Ich war ein zerbrochener Mensch. Ich war traurig. Ich hatte Sehnsucht. Und dann, als ich in die Schule, übrigens habe ich, wir hatten nicht mal ein Badezimmer. Wir haben uns an einer Schüssel am Hausgang gewaschen, wo Mäuse und Ratten waren. Und ihr müsst gut aufpassen, wenn du einen Satz beginnst mit ich bin oder du bist. Alles, was mit bin und bist zu tun hat, hat mit Identität zu tun. Alles, was danach kommt, sollte in Liebe sein. Sonst zerstört es den, der es ausspricht und den, der es hört. Und wenn Menschen euch verletzen mit Worten oder mit Taten, tut mir einen Gefallen, gebt es nicht weiter. Fangt an, miteinander zu reden. Öffnet euer Herz. Die meisten Männer können übrigens auch nicht ihr Herz öffnen, deswegen mache ich das. Heutzutage zählt nur noch der Erste, der Beste und der Schönste. Und jetzt mal ohne Kommentare, ich habe ja jetzt erzählt, dass ich Bayern-Fan bin. Der Pep Guardiola hat 7 Titel mit dem FC Bayern gewonnen in 3 Jahren. Danach haben sie gesagt, er war nicht erfolgreich, denn er hat die Champions League nicht gewonnen. Als der Klitschko vor 2 Jahren seinen ersten Kampf nach über 10 Jahren verloren hat gegen Tyson Fury, da haben die Leute gesagt, du bist eine Pfeife, du bist ein Waschlappen. Der Michael Schumacher zeigt sich seinem Publikum nicht, weil ein Freund der Familie sagt, er war immer der Starke auf den Rennstrecken dieser Welt. Er möchte nicht in seiner Schwäche gezeigt werden. Wisst ihr eigentlich, dass wenn Jungs leiden, wenn sie verlieren, wenn sie schuldig werden, die machen 3 Dinge aus meiner Erfahrung. Sie sind aggressiv zu anderen. Sie machen sich zum Klassenkasper. Aggressivität ist erstmal ein gutes Zeichen. Ich bin mir das noch wert, aber es muss in eine gute Bahn gelenkt werden. Sie machen sich zum Klassenkasper bedeutet, so weh habt ihr mich nicht getan, mir nicht getan, aber in Wirklichkeit hat er schon ein Stück seiner Würde verloren. Wisst ihr, was sie sonst macht? Sie werden still. Sie flüchten in eine andere Welt, weil diese Welt nicht mehr so toll ist. Weil in dieser Welt Menschen gibt, die gemeint sind. Das machen sie. Und wenn man zu einem Unfall dazukommt, wo ein paar Verletzte sind, die schreien oder die still sind, wisst ihr, zu wem man geht? Zu denen, die still sind. Guckt mir in euren Klassen nach den Menschen, die still sind. Guckt mir nach denen. Ich kann nicht in jedem Klassen sein, wo ihr seid. Aber ihr seid drin. Und Männer reden nicht gerne. Ich habe auch nicht geredet. Ich habe alles mit mir machen lassen. Ich bin seit 25 Jahren jetzt in Schulen und überall unterwegs. Und heute weiß ich, es wird niemand gemobbt, weil er groß, klein, dick oder dünn ist. Kein einziger. Ist meine Meinung. Wisst ihr, was die 2 Gründe sind? Der erste Grund ist, sie spüren, er ist kein Bodyguard, dieser Mensch. Er setzt keine Grenzen. Wenn du weißt, dass du wertvoll bist, setzt du Grenzen. Dann pflegst du dich. Und du ernährst dich anständig. Ernähren, pflegen, schützen, weil du wertvoll bist. Du putzt deine Zähne 2-3 Mal am Tag. Du guckst, dass du gut riechst und du setzt Grenzen, weil du wertvoll bist. Der 2. Grund ist, sie spüren, du hast keinen Bodyguard. Und jetzt gucken sie, wo ist deine Wunde? Und sie werden immer finden. Wenn, guck mal, ich habe fast dieselben Klamotten an wie in Eitlingen. Ich habe vor einem Jahr 10 Kilo abgenommen und ich gehe einmal im Jahr zu C&A einkaufen. Ich hasse Shoppen. Ja? Und da habe ich mir 5 Hosen gekauft, alle für 29,90, also jede einzelne, ja, nicht alle zusammen. Das T-Shirt kostet 7 Euro. Und die Socken kaufe ich mir im 5er-Pack. Jetzt lach mich wegen meinen Klamotten aus, was interessiert es mich? Lach mich aus, ich habe keine Computerspiele, lach mich aus, was interessiert es mich? Gar nicht. Wenn die anderen merken, das ist nicht deine Wunde, dann suchen sie weiter. Und wenn sie nichts finden, gehen sie zum Nächsten. Es wird niemand ausgelacht wegen seiner Frisur oder wegen Übergewicht. Kein einziger. Niemand. Aber wenn die anderen merken, es ist eine Wunde. Oh, die hacken drauf rum da. Bis sie immer größer wird. Macht da bitte nicht mit. Die Menschen sollten an euren Taten, an eurer Liebe erkennen, dass ihr zu Jesus gehört. Dass wenn das dort, wo wir sind, ihr und ich, das soll der Himmel sein. Das wünsche ich uns so arg. Mann, au, was hat man mir in der Schule angetan, du? Ich habe heute Kinder und Jugendliche, die haben Angst, morgen in die Schule zu gehen oder nach den Ferien. Die machen sich keine Gedanken um Mathe oder Deutsch, sondern reden die anderen Mädchen mit mir. Quälen die anderen mich wieder. Das sind ihre Gedanken. Und das Gute bei mir, wir waren früher jeden Nachmittag draußen. Heute muss man nachmittags nur Angst haben, dass man über WhatsApp und Facebook noch zerstört wird. Macht da bitte niemals mit. Wenn ihr mit einem Menschen etwas zu klären habt, dann gebt ihm die Chance, dass er in eure Augen schaut. Und dass er den Klang deiner Stimme hört. Damit er sieht, aus welchem Holz du bist. Ob du glücklich, traurig bist oder sonst irgendwie. Aber bitte macht bei dir nicht mit, bei dieser Lieblosigkeit. Da bitte ich euch drum. Und trotzdem, ich hatte eine geniale Kindheit, denn ich war jeden Tag draußen. Und ich habe Staudämme gebaut. Ich habe mit 11 Jahren Staudamm gebaut, weil ich hatte einen Kumpel, der hieß Alex. Und wir beide, wir wurden von dem Dorf so verletzt. Und eines Tages haben wir gesagt, so, wir bauen jetzt einen Staudamm. Und dann überfluten wir das ganze Dorf. Aber es ist nichts passiert. Und jetzt erzähle ich euch eine Geschichte, die habe ich noch nie erzählt. Ich weiß nicht, ob ich es erzählen soll, aber ich erzähle es. I do it. Das war der Mann mit dem Sex. Ja, und... und ich hatte, es müsste verjährt sein, ja. Also ich rede auch von meinen Fehlern, ja. Also, und das Reden über Dinge, die nicht so toll sind, da entsteht eine Freiheit. Ich habe mal einen Kumpel gehabt, der war 10, 11 Jahre, wir waren auf einer großen Wiese, ja. Dann haben wir gezündelt. Dann haben wir erstmal ein bisschen Feuer gemacht und haben es ausgetreten. Dann haben wir gedacht, das ist schnell gebrannt. Wir machen es mal mit 2 unterschiedlichen Feuerstellen, ob wir die auch noch auskriegen. Haben wir angezündet und wir kriegten es aus. Bei 5 haben wir festgestellt, es funktioniert nicht mehr. Da sind wir abgehauen. Und eine halbe Stunde später höre ich die Feuerwehr. Habe ich noch nie erzählt, gell? Und ich war ein fürchterlicher Lausbub. Fürchterlich. Ich habe Klingelstreiche gemacht. Ich habe eine Wiese angezündet. Ich war fürchterlich. Aber trotzdem hatte ich eine geniale Kindheit, denn wir haben nicht Skispringen im Wohnzimmer gemacht. Wir waren draußen. Wir haben einen LKW-Schlauch gehabt und sind mit 5 Leuten den Berg runtergefahren im Winter. Ich hatte einen Rekord aufgestellt, 4 Leute auf dem Fahrrad. Der eine auf dem Lenker, die ärmste Sau auf der Querstange, der dritte auf dem Sattel und der vierte auf dem Gepäckträger. So sind wir den Berg runtergefahren. Wir haben es überlebt. Ja, weil wir Körperspannung hatten. Die meisten Kinder und Jugendliche, die in unsere Projekte kommen, ich bin der Selbstverteidigungstrainer, die können keinen Purzelbaum mehr. Die können keine Flugrolle. Rückwärts joggen kannst du vergessen, da gibt es Tode. Ja. Ja. Klimmzüge, oh je, da brennen dir die Augen. Ja. Und das konnte ich alles machen. Ich hatte dann noch ein schlimmes Erlebnis, da war ich 10 Jahre alt und es hat mich sehr geprägt. Wer es später von mir persönlich wissen will, kann mich fragen, aber ich sage es nicht jetzt. Und mit 18 Jahren habe ich zu meinem Vater gesagt, wenn du mir nur einmal wehtust, dann gehe ich. Übersetzt bedeutet das, bitte tu mir noch ein einziges Mal weh, damit ich endlich gehen kann. Und ich musste immer Kampfsport machen und Personenschutz. Mein Sohn wird bald 24. Das Baumhaus habe ich nie mit ihm gebaut. Das war seine größte Sehnsucht mit mir. Ich war nur unterwegs. Ich war ein kaputter Mensch. Ich war mit den stärksten und tollsten Leuten dieser Welt unterwegs. Aber ich habe die Leute erlebt, die waren gar nicht so stark. Die saßen oft besoffen an irgendwelchen Theken. Ich habe sie erlebt auf irgendwelchen VIP-Partys oder hinten in meinem Auto. Die meisten waren nicht glücklich. Gar nicht. Und ich war einer von ihnen. Ich war auch nicht glücklich. Und vor 10 Jahren spürte ich, ich muss das Wertvollste in meinem Leben machen, was es zu tun gibt. Und ich ging zu meinem Papa. Oh, den habe ich mit Hass überschüttet. In Wirklichkeit habe ich ihn immer geliebt. Und dann habe ich diesem Trunkenbold gesagt, ich hab dich lieb, vergib du mir. Das war der stärkste Tag in meinem Leben. Und mein Vater guckt mich an, braucht 7, 8 Sekunden und packt meinen Oberarm und sagt, Bub, ich hab dich immer lieb gehabt, aber ich konnte es dir nicht zeigen. An diesem Tag wurde ich Sohn. Ich bin erst 10 Jahre alt. Und seht ihr, ich habe gelernt, meine Eltern zu ehren. Ehrt eure Eltern, ehrt eure Erzieher, ehrt eure Lehrer. Das ist so kostbar, Leute. Und das wünsche ich euch. Und ich war ein dummer, bockiger, verletzter Mensch. Ich hatte noch 3 Jahre mit meinem Papa. Und dann habe ich erfahren, wie er aufgewachsen ist. Wisst ihr, wie er aufgewachsen ist? Er wurde schwerst misshandelt. Wisst ihr, von wem? Von seinem Papa. Und der Opa wurde auch misshandelt. Was denkt ihr, von wem? Von seinem. Und deswegen, ich wünsche mir auch, guck mal, hier sind viele Betreuer, Ältere da. Auch ihr, sprecht euren, wenn ihr noch habt, sprecht euren Eltern Liebe aus. Wartet nicht so lang. Seid ja nicht so dumm wie ich. Viele Christen, die kennen die Bibel in- und auswendig, aber sie können die Liebe nicht aussprechen. Weil wenn heute junge Menschen die Liebe aussprechen, ich habe einen 17-, 18-Jährigen gehabt, der ging nach Hause, der hat seine Eltern gemieden und spricht zum ersten Mal Liebe aus und der Vater guckt ihn an und sagt, nimmst du Drogen? Und ich hatte in Stuttgart einen 85-Jährigen, der rief seinen 63-jährigen Sohn an und sagt ihm zum ersten Mal in 63 Jahren, ich hab dich lieb. Wisst ihr, was der Sohn am Telefon gefragt hat? Vater, musst du sterben? Liebe aussprechen, da reagiert die Welt komisch. Aber ich bitte euch, erwarte nie etwas, wenn du etwas aus Liebe tust, erwarte nichts von den Menschen. Denn bedingungslose Liebe erwartet gar nichts. Nichts. Sie gibt einfach. Ich habe meinen Schwestern vor 10 Jahren zum ersten Mal Liebe ausgesprochen. Ich habe meine Schwestern bis dahin noch nie in den Arm genommen. Noch nie. Und das Chaos meines Lebens, die Zeit mit Sterbenden, ich habe mich so viel gelehrt. So dumm bin ich nicht mehr. Wenn ich heute das Gefühl der Liebe habe, spreche ich es aus. Wenn ich einen Menschen mag, sage ich es ihm. Wenn ich jemanden toll finde, sage ich es ihm. Wenn jemand meine Grenze überschreitet, sage ich es ihm. Ja? Sprecht, aber immer in Wertschätzung. Das ist stark. Und so möchte ich euch 2 Dinge noch zum Abschluss sagen. Eine Geschichte, und zwar, sie hat mit einem jungen Mann zu tun, der mich vor 4, 5 Jahren begegnen durfte. Und das hat mit einem kleinen Spiel zu tun. Wir machen heute noch, glaube ich, mit 80 bis 100 Leuten ein bisschen Gewaltprävention, Selbstverteidigung. Und ich möchte ganz kurz ein Spiel zeigen. Das mache ich meistens, wenn ich mit Kindern und Jugendlichen zusammen bin. Das könnt ihr dann auch mal üben. Und dann erzähle ich euch eine Geschichte dazu. Habe ich noch 15 Minuten? Sieht gut aus, oder? Gut. Also, wer von euch war schon mal im Handball im Tor? Also, komm raus. So. Wie heißt du? Benni. Also, pass auf. Ich mache es kurz. Wladimir Klitschko hat mir mal ein cooles Spiel gezeigt in Stuttgart. Und zwar, man wirft einen Ball über den Kopf. Du schaust jetzt zu irgendeinem der Techniker da hinten, okay? Die Hände sind hier an der Seite. Okay? Tu so, als würdest du gerne hier sein, ja? Okay. So, und du schaust jetzt da hinten einen in die Augen, so dass du halt nicht nach oben schaust und die Hände bleiben hier. Der Trainer von Wladimir Klitschko warf den Ball 10 Mal über Wladimirs Kopf. Was denkt ihr, wie oft der Wladimir den Ball nicht gefangen hat? 4 Mal fing er nicht. Und das Spiel sieht eigentlich so simpel aus und das mache ich jetzt mittlerweile seit fast 20 Jahren und im Jahr schaffen es ungefähr 50, 60 Leute. In diesem Jahr waren es genau 21 Menschen, die vor der Öffentlichkeit den Ball gefangen haben. Ne, gucken wir mal, was es schafft. Und dann erzähle ich euch eine Geschichte dazu. Bist du bereit? Was zuckst du? Ihr müsst den Ball fangen, falls er jetzt kommt, gell? Bist du bereit? Ja, das war gar nicht mal so gut. Vielen Dank. Nochmal. Ihr versteht ja einen Spaß, oder? Gut. Übrigens, wenn ihr Fehler beim Menschen sucht oder bei mir, ihr werdet immer finden. Du wirst immer das finden, wonach du suchst. Suchst du nach Liebe, wirst du auch finden. 2. Versuch. Ach, übrigens, dieses Spiel kann man auch mit PlayStation spielen. Mit PlayStation und mit Xbox. Ja, du nimmst sie aus der Steckdose raus und dann schmeißt die Lederkiste da vorne drüber. Ja. Achtung. Achtung. Ja. Aber du warst der schon rauchen kann, ja? Aber einen Ball kannst du nicht fangen. Ja? Andersrum wäre es mir lieber. 3. Versuch. Ja! Super, Nummer 22 in dem Jahr. Darfst du dich hinsetzen. Könnt ihr mal probieren. Und wenn ihr keine Bälle habt, das geht auch mit Eiern. Und ich habe dieses Spiel vor 4, 5 Jahren in einem Kinderheim in der Nähe vom Bodensee gemacht. Und da war ein 17-jähriger junger Mann, er heißt Percy. Percy war 2 Jahre lang im Heim und Percy wurde auf das Übelste verletzt zu Hause und im Heim. Und da waren 5, 6 Jungs, die ihn und andere ständig verletzten. An diesem Tag waren ungefähr 100 Leute in dem Heim, 70, 80 Kinder und Jugendliche, ein paar Betreuer und Zuschauer. Kein einziger fing bis dahin den Ball. Und dann ging ich zu Percy. Pädagogisch gesehen eine Katastrophe. Man geht nicht zu dem, der leidet, und stellt ihn auf die Bühne. Mein Herz. In der Bibel steht, das Herz weiß Dinge, von denen der Verstand keine Ahnung hat. Ich ging zu Percy, habe gesagt, Percy, ich glaube, wir sollten das zusammen auf der Bühne machen. Und er hat mir 2 schreckliche Sätze gesagt, die ich ganz, ganz selten in der Öffentlichkeit sage, aber sinngemäß sagte er mir, ich habe noch nie etwas gekannt und ich werde nie etwas können. Dieser Junge hatte kein Selbstwertgefühl und er war voller Angst. So, jetzt hörst du mir gut zu. Das ist das, was andere über dich ausgesprochen haben. In den Augen Gottes bist du so wertvoll, als gäbe es keinen anderen Menschen. In Jesaja 43 steht, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Ich habe dich erlöst. Du bist kostbar und wertvoll, weil ich dich lieb habe. So unfassbar. Sag ich, weißt du, solange du dein Bestes gibst, kannst du auch verlieren. Ich kenne Eltern, die trimmen ihre Kinder jetzt schon, wenn die Kinder im Kindergarten sind, damit es ja aufs Gymnasium kommt. Ich habe Kinder, die in der Grundschule sind, die leiden, weil sie unter Druck stehen. Als meine Tochter, ich darf das erzählen, sie hat mir die Genehmigung gegeben, vor ein paar Monaten mal nach Hause kam und hat gesagt, du Papa, heute haben wir einen Mathe-Test gehabt. Sage, und, wie lief's? Sage, ja, wie lief's? Sage, so schlecht. Dann sagt sie, oh, noch viel schlechter. Sage, hast du dein Bestes gegeben? Sagt sie, ja, Papa. Wisst ihr, was ich ihr gesagt habe? Die Note ist nicht mehr wichtig. Gib nur dein Bestes. Mir ist auch nicht wichtig, auf welche Schule sie geht. Mir ist nur wichtig, dass sie glücklich wird. Ich hätte sie vor 7 Jahren verloren. Dass sie lebt, ist ein Wunder. Ich möchte nur, dass sie glücklich wird. Nicht mal das schaffe ich. Ich möchte nur, dass sie glücklich wird. Das ist alles. Und wo das ist, ob das Werkrealschule, Realschule oder Gymnasium ist, das wird sich herausstellen. Auf jeden Fall, ich sagte zu Percy, für Gott bist du wichtig und für mich auch. Und dann guckt er mich an und sagt, du würdest es mir zutrauen. Sag, klar. Und dann probiere ich das. Und dann habe ich ihn raufgenommen, so wie dich gerade eben. Und wir standen an der Bühne. Und was macht Percy? Er schaut in die erste Reihe, wo die 5, 6 Leute dieser Gang gesessen sind. Und die, komm her, der Percy. Und ich sage, Percy, jetzt schaust du wieder auf die. Hör nicht auf Menschen, die dich klein machen und verletzen. Die machen dich nur klein, weil sie auch klein sind. Bei fast jeder Schlägerei haut man sich ins Gesicht. Wisst ihr warum? Das sind Menschen, die wurden klein gemacht. Ein Schlag ins Gesicht bedeutet, dich mache ich auch klein. Verletzte Menschen verletzen Menschen. Ein Schlag ins Gesicht ist eine Erniedrigung, mehr nicht. Hör nicht auf die. Hör auf meine Stimme. Bist ein toller Kerl, habe ich gesagt. Und dann habe ich hinter seinem Rücken gebetet. Ich habe gesagt, lieber Gott, ich weiß, es gibt so viel Krieg und Hunger in dieser Welt, aber ich habe eine ganz andere Bitte. Percy soll den Ball fangen. Das war mein Gebet. Wisst ihr, was passiert? Er fängt zum ersten Mal den Ball. Er fängt zum zweiten Mal den Ball. Und er schafft etwas, was nicht mal Wladimir Klitschko 1999 im Pressetraining in Stuttgart geschafft hat. Er fängt 3-mal hintereinander den Ball. Das haben in diesen 20 Jahren nur 2 andere geschafft. Die Halle tobt. Und selbst der Anführer der Gang saß in der ersten Reihe. Und da ging ich zum Anführer hin und habe gesagt, du, wie hat er es gemacht? Und Menschen, die Gewalt ausüben, die haben immer so eine Härte in ihrer Stimme. Und dann gehe ich zu ihm hin und sage, und wie hat es Percy gemacht? Sagt, er bekommt meinen Respekt. Und dann habe ich Folgendes, ihr müsst jetzt gut aufpassen. Ich bin gleich weg. Seit über 20 Jahren verteile ich diese Medaillen. Hänge sie Menschen meistens persönlich um den Hals. Sie kostet 1,95 bei Uhrenschmuck Nille in Bopfingen in der Hauptstraße. Der Herr Nille ist ein super Typ, der hat gesagt, wenn du 100 Stück nimmst, kriegst du ein Stück für 20 Cent billiger. Tausende von diesen Medaillen habe ich Menschen um den Hals gehängt. Auf dem Konfi-Camp in Breitenberg habe ich es letztes Jahr einem 14-Jährigen um den Hals gehängt, der schrieb mir kurz vor Weihnachten folgende E-Mail. Ich habe keinen einzigen Menschen mehr. Keinen einzigen. Zu Hause habe ich niemanden. Und auch in der Schule sind sie gegen mich. aber jeden Abend habe ich deine Medaille in der Hand. Du hast mich geehrt. Ich habe Kinder, die rennen von der Schule nach Hause und zeigen die Medaille, Mama, Papa, Oma, Opa. Ich habe sie alten Menschen um den Hals gehängt, die mit Tränen vor mir standen, für 1,75 von Uhrenschmuck Nille. Dann habe ich zu dem Anführer gesagt, willst es du mal probieren?
Kann ich machen.
Und dann kam er auf die Bühne. Und in dem Augenblick, wo er die Medaille so hielt, hat jeder gewusst, auch der größte Atheist, Gott ist gekommen. Die Liebe Gottes. Da gab es Menschen, ganz viele, die haben geweint. Ich auch, ich weine auch manchmal. Jesus hat auch geweint, im Garten Gethsemane, da war ich noch vor ein paar Monaten, da hat er geweint, da lag er im Dreck. Was für ein cooler Typ, du. Und ein paar Sekunden später fragte die Armee, wen sucht ihr? 200 Leute kamen da. Wen sucht ihr? Er hat es doch gewusst. Aber Jesus fragt gerne Dinge, er redet so gerne mit uns. Petrus fragte, hast du mich lieb? Er kannte doch die Antwort, aber er hört so gerne. Und wenn Jesus es braucht, Liebe zu hören, braucht ihr und eure Mitmenschen auch. Und als Jesus die Armee fragt, 200 römische Legionäre, wen sucht ihr? Dann haben die gesagt, Jesus von Nazareth. Und er sagt, ich bin es. Da steht im Johannesevangelium, sie wichen zurück und fielen zu Boden. Oh Männer, ihr dürft weinen. Schämt euch nie vor eure Tränen. Aber Männer weinen nicht bei guten Zeiten, schlechten Zeiten. Ja? Und Männer gucken nicht Germany's Next Topmodel an. Ja? Okay, ja, weil nicht. Ja. Okay. Dieser Mann, ich weinte auf der Bühne und der Anführer hängt ihm die Medaille um den Hals. Und dann fragt mich der Anführer in einer ganz anderen Stimme, kann ich noch einmal das Mikrofon haben? Sehr gerne. Und dann steht er auf der Bühne und sagt folgendes, Leute, ich habe Percy 2 Jahre lang gequält. Ich habe gedacht, es ist toll, Menschen zu unterdrücken, sie zu verletzen, sie zu demütigen. Aber als ich ihm gerade eben die Medaille um den Hals hängte, war alles anders. Ich fragte, wie war's? Er sagte, es war echt und es war gut. Am nächsten Tag schreibt mir Percy eine lange E-Mail. Und da war ein Satz drin, den werde ich nie vergessen. Es war der schönste Tag in meinem Leben. Nicht, weil er 3-mal den Ball gefangen hat. Er wurde geehrt. Leute, wenn ihr einander ehrt, das ist der Oberhammer. Und wenn ihr jene ehrt, die gemein zu euch sind, unfassbar. Was für eine Größe. Diese Größe wünsche ich euch. Und ja. Wie heißt du? Und du? Du? Nee, du? Carina, tust mir einen Gefallen. Ehr mal einen Menschen hier. Was dein Herz sagt. Ich habe das vor ein paar Monaten. Was ist das für ein Gefühl, Carina? Schön, gell? Und wie ist das für dich? Das ist der Hammer. Zu mir kam er, ich habe das mal in Würzburg in der Schule gemacht und dann haben die Kinder, die gingen zu ihren Lehrern vor Hunderten von Schülern und ehrten ihre Lehrer. Da saßen die Lehrer in der Halle und haben geweint wegen der Medaille von Uhrenschmuck Nille für 1,75. Ja. Und da kam die 5. Klasse, kamen ein paar Mädchen zu mir her und haben gesagt, Sie, Herr Stahl, wo wohnt denn der Uhrenschmuck Nille? Ich sage, warum? Es gibt noch so viele Menschen, die wir ehren sollten. Dazu braucht ihr nicht Uhrenschmuck Nille. Ein Anruf, eine Umarmung, eine Geste. So einfach. Und jetzt möchte ich euch zum Abschluss über wahre Stärke und wahre Liebe ein paar Zeilen von Maya vorlesen. Wer von euch kannte Maya? Maya Loretta. Kannte sie jemand? Okay. Wer spielt Keyboard hier? Gibt es jemanden, gibt es Keyboard überhaupt? Ne, gibt es gar keins, oder? Saxophon? Okay, Musik wäre gut gewesen. Habt ihr eine Melodie, eine schöne? Irgendwas Schönes? Im Hintergrund, ich liebe Musik. Wenn nicht, ist egal. Möchte euch zum Abschluss von einem Mädel berichten, welches die Welt verändern wollte. Sie ist am 18.03. letztes Jahr gestorben. Mit 16 Jahren. Maya lernte ich im Camp für krebskranke Kinder kennen. Maya hatte 28 Operationen. Maya war 18 Monate am Stück im Krankenhaus. Maya hatte unfassbar viel Liebe. Maya konnte Menschen einfach so in den Arm nehmen. Zu Maya brachte man mal ein Mädchen, die Schweres in ihrem Leben durch hatte. Wisst ihr, was die Maya mit ihr machte? Sie nahm sie in den Arm. Obwohl sie selber nur noch ein paar Tage zu leben hatte, nahm sie dieses 13-jährige Mädchen in den Arm. Was denkt ihr, wie lange? Eine Stunde. Das ist Evangelium. Sie hat kein Wort von Gott gesagt. Das ist Evangelium genug. Denn es gibt keinen Gott, der da ist, außer Jesus. Der Gott, dessen Name Yahweh, ich bin für dich da ist. Und ich wünsche mir so sehr, ich sehe so viel Leid in den Schulklassen. Oh, bitte tröstet mir die Leute. Ruft sie an, dass sie keine Angst haben, wenn die Schule wieder beginnt. Sagt ihnen, von nun an rede ich mit dir. Sagt ihnen, ich gehöre nicht mehr zu denen, die dich auslachen und verletzen. Sagt ihnen, von nun an bin ich an deiner Seite. Oh, ich wünsche mir das so sehr. Weil ich weiß, dass viele wieder Angst haben, wenn die Schule beginnt. Gehört ihr zu denen, die andere beschützen? Darum bitte ich euch. Dann möchte ich euch ein paar Zeilen vorlesen von Maya. Maya begleitete mich auf Vorträge und folgende Sätze hat sie ganz zum Schluss gesagt und dann würde ich gerne für uns alle beten. Übrigens, kein Grund zur Traurigkeit, hat Maya mal selber gesagt, denn ich bin zu Hause. Ich bin erfüllt. Die Liebe Gottes füllt mich total aus. Total. Lieber lebe ich nur ein paar Jahre und weiß mich von Gott geliebt, als 100 Jahre ohne dieses Wissen und ohne diese Liebe. Es ist nicht wichtig, wie lange man lebt, sondern wie man lebt. Einen ihrer Vorträge beendete sie mal mit: Lebt miteinander in Liebe. Einem jungen Mann, der computersüchtig war und alkoholkrank mit 19 Jahren, dem hat sie gesagt, geh da raus und lebe. Heute lebt er. Einer Klasse hat sie mal gesagt, lauf draußen nicht mit Kopfhörern rum und schaut nicht ständig in die Kisten rein, sonst verpasst ihr noch das Rauschen der Bäume und die Natur. Wertschätzt eure Eltern, eure Lehrer und denkt daran, auch sie haben es oft nicht einfach. Versöhnt euch bitte nach jedem Streit, noch bevor die Nacht anbricht, denn wir wissen nie, was morgen kommt. Und dann zum Schluss, legt dein kleines Leben in Gottes große Hand. Ich möchte euch sagen, mein Leben war voller Selbstzweifel. Gott hat meine Schmerzen genommen und mein Elend, wie ich aufgewachsen bin, und heute ist es meine Stärke. Die Verletzung, und das, vielleicht glaubst du das jetzt nicht, wo immer du auch gerade eben drin steckst, Gott kann was Geniales draus machen. Das soll kein Trost sein, ich habe es erlebt. Für viele Dinge habe ich keine Antwort, keine Antwort. Aber ich vertraue dem, der mich bedingungslos lieb hat. Und so möchte ich mit euch am Schluss beten. Wenn wir beten, sollten wir wissen, wir reden mit einem Gott, der ganz nah ist. Wir reden mit einem Gott, der Frühstück machte. Wir reden mit einem Gott, der hat Füße gewaschen. Was für ein Gott. Lieber Jesus, du hast uns versprochen, wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind, dass du da bist. Ich bin da, ist da. Du siehst den Grund unserer Seele. Du siehst unseren Mangel an Selbstwert. Du siehst unsere Sorgen und unsere Angst. Und so bitten wir dich, in all unserer Ausweglosigkeit, sei du uns der Weg. Wenn uns nichts mehr hält, halte du uns. In all unserer Dunkelheit, sei du uns das Licht. Segne bitte unseren Mund, damit wir die Dinge aussprechen, die endlich gesagt werden müssen. Um Vergebung bitten, Versöhnung zu leben, Liebe auszusprechen. Segne bitte unsere Hände, damit wir uns in den Arm nehmen können, verteidigen und beschützen, dass wir einander dienen. Segne bitte unsere Beine, damit wir die Wege gehen, die du gedacht hast. Und segne unser Herz, dass es dich einlädt und nie wieder gehen lässt. Und so segne uns und behüte uns der allmächtige Gott, der Vater aller Väter, der Papa. Es segne euch Jesus Christus, der Herr aller Herren, der König der Könige, der liebevollste Fußpfleger und Frühstückszubereiter, der je die Welt betreten hat. Und es segne euch der Heilige Geist, der euch die Gewissheit gibt. Du bist nie allein. Amen.